vor der Predigt eine kurze Entschuldigung meinerseits. Ich habe beim letzten Mal vor 2 Wochen in der Predigt gesagt, dass ich heute über ein anderes Thema predigen würde, nämlich über das Thema des Sabbats. Was ist der Sabbat und müssen Christen, sollten Christen, dürfen Christen den Sabbat halten? Ich habe mich entschieden, doch nicht darüber zu predigen, sondern das Thema mal auf eine Bibelstunde zu verlegen. Wen das interessiert, in 2 Wochen ist die Bibelstunde zu diesem Thema geplant, wo ich dann versuchen werde, den Sabbat von seiner Entstehung im 1. Mose Kapitel 1 oder 2 ganz am Anfang bis hin zur Offenbarung darzulegen. Heute beschäftigen wir uns mit Markus Kapitel 3 und wir haben heute mal aus der Reihe dieses Kapitel in der neutestamentlichen Lesung gelesen, weil ich gleich noch darauf zurückkommen werde. Lasst mich aber jetzt den Predigttext für heute noch einmal lesen, es sind die Verse 1 bis 6. Und er ging wiederum in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Gottes Wort. Amen. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte aus meinem eigenen Leben. Vielleicht vor 3 Jahren war es, dass ich einen Familienbesuch gemacht habe mit Elias und ich habe mich mit einem meiner Verwandten abends nach dem Abendessen in den Garten gesetzt und wir haben lange über den Glauben gesprochen und er hat viele Fragen gestellt und wir begannen, als die Sonne noch draußen war und wir endeten, als sie lange untergegangen war, lange nach Mitternacht. Unser Gespräch ging über viele Themen. Wer ist Jesus? Was ist der Glauben? Was ist die Bibel? Was bedeutet es? Was sagt die Bibel? Und so weiter. Und es war eigentlich ein sehr ruhiges und angenehmes Gespräch. Und am Ende sagt dieser Verwandte zu mir, und wir hatten nicht irgendwie laut gestritten, du bist die dümmste Sau, die ich je gehört habe. Was war passiert? Ich glaube, das, was an diesem Abend passierte, war, dass ein Licht angegangen war. Mein Verwandter hatte wirklich zum ersten Mal verstanden, was es bedeutete, was die Bibel sagt. Wir hatten uns nicht gestritten, wir waren nicht laut geworden, aber er hatte verstanden, was das mit ihm zu tun hatte, was dieser Jesus ist und was er behauptet über den Menschen, was Buße heißt und Umkehr und was ein Anspruch auch an sein eigenes Leben ist, an das Leben meines Verwandten. Wer dieser Gott ist und was diese Bibel sagt und dass es mehr ist als Sonntage und Gottesdienste und Taufen und was er halt so kannte aus der Landeskirche. Und als er das alles verstand, wirklich verstand, als das Licht anging inmitten dieses finsteren Abends, war für ihn vollkommen klar, das will ich nicht. Ich hasse es zutiefst. Geh weg. Und er ging. Vielleicht seid ihr auch manchmal in solchen Situationen, dass man auf der Bühne ist, im Scheinwerferlicht, dass es ums Bekennen geht in Tat und Wort. Denn ich glaube, genau das ist es, was in dieser Geschichte thematisiert wird. Bisher haben wir ja Jesus im 1. Kapitel des Markus-Evangeliums kennengelernt als den, der alle Erwartungen erfüllt. Die Erwartung der Schrift, da gibt es den Vorreiter, er erfüllt alle Prophezeiungen. Dann haben wir ihn kennengelernt in Kapitel 2 als den, der die Erwartungen nicht erfüllt, nämlich die Erwartungen der religiösen Elite seiner Zeit. Wir haben in 4 Skandalgeschichten, Skandal auf Skandal auf Skandal gesehen, wie er alle Normen bricht, die an ihn erwartet werden. Er vergibt Sünden, er beruft Sünder, isst mit ihnen, er fastet nicht und er rauft Ehren am Sabbat aus mit seinen Jüngern. 4 Skandalgeschichten. Und diese Geschichte, die wir jetzt lesen, ist die 5. und sie ist die letzte, denn in dieser Geschichte erreichen wir einen Höhepunkt. Jesus, der sich sonst eigentlich zurückzieht und im Geheimen bleibt und sagt, psst, erzähl's niemanden, sag ihm bloß nicht, dass ich dich geheilt habe, betritt jetzt die Bühne, die Synagoge, alle Menschen, die irgendwas mit Gott zu tun haben wollen, dort, wo auch immer er ist, kommen hinzu und auf dieser Bühne in der Mitte geht das Licht auf. Die Menschen haben ihn kennengelernt, die Pharisäer haben ihn kennengelernt, es gab eine Datingzeit, eine Kennenlernzeit und jetzt ist klar, wer dieser Jesus ist, das wird in dieser Geschichte klar. Und danach zerbricht etwas. Und das hoffe ich, dass ihr das sehen könnt im 3. Kapitel. Danach zerbricht etwas. Es gibt danach Fronten. Die eine Front sind die, die zu ihm gehören, die Apostel, die er beruft. Die andere Front sind die Pharisäer, die ganz klar bekennen in Vers 22, er hat den Beelzebul. Er hat den Teufel im Leib. Es wird klar, das Licht geht an und die einen sagen, dieser ist der Messias und die anderen sagen, das ist der Teufel. Danach fängt Jesus an, in Gleichnissen zu sprechen. Und die Jünger fragen ihn, warum redest du plötzlich in Gleichnissen? Warum sprichst du nicht mehr klar wie vorher? Und er sagt ihnen in Kapitel 4, Vers 11, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird es in Gleichnissen zuteil. Nach dieser Begebenheit in der Synagoge zerbricht etwas. Es gibt ein Drinnen und ein Draußen, ein für Jesus, ein gegen Jesus. Denn gerade die Öffentlichkeit, die öffentliche Bühne ist das, was diese Begebenheit auszeichnet. Jesus hat bis hierhin eine schlechte Reputation in den Augen der Pharisäer angesammelt. Er gilt als Gotteslästerer. Bei der Geschichte des Gelähmten tut er, was nur Gott tun darf, nämlich Sünden vergeben. Er gilt als Freund der Sünder, der mit Sündern ist, nach der Berufung Levi. Er gilt als Verächter wahrer Frömmigkeit, wie dem Fasten. Er gilt als Sabbatbrecher. Die Zuspitzung dieser Konflikte ist förmlich mit der Hand zu spüren. Während am Anfang bei der Heilung des Gelähmten die Pharisäer nur flüsterten, nur dachten im Kopf. Und Jesus sagt, ich sehe die Gedanken eurer Herzen. Fangen sie bei der Berufung des Levi an, schon draußen zu tuscheln. Danach fragen sie seine Jünger, danach fragen sie ihn. Und jetzt wollen sie ihn vor alle Menschen stellen und sagen, wir wollen sehen, wer du bist. Diese Begebenheit ist gleichzeitig die Talsohle in der Kennenlernbeziehung zwischen Judentum und ihrem Christus. Die Datingphase ist vorbei und die Erkenntnis des abgefallenen Judentums ist, der Messias hat den Teufel im Leib. Diese neue Frontenklärung zwischen drinnen und draußen, zwischen für Jesus und gegen Jesus, geht mit Frust einher. Mit Zorn. Und ich hoffe, ihr seht, dass in dieser beiden Geschichte zwei aufeinander zornig sind. Jesus ist zornig. In Vers 5 lesen wir, dass er umherblickt in dieser Synagoge mit Zorn. Und die Pharisäer sind zornig. Die wollen ihn umbringen. Zorn auf beiden Seiten. Der Zorn Gottes trifft auf den Zorn der Menschen. Und in der Mitte zwischen diesen beiden Fronten, und vielleicht geht es dir auch manchmal so, steht ein Mann. Und dieser Mann wird in die Mitte beordert. Vor alle Augen. Und er muss sich entscheiden, strecke ich jetzt die Hand aus, wie der Jesus das sagt, oder bleibe ich einfach sitzen, wie alle anderen auch? Oute ich mich, dass ich dem doch irgendwie vertraue, oder kusche ich? Und wenn ihr diese Erfahrung auch manchmal macht, dieses Spannungsverhältnis spürt, dann ist diese Predigt für euch. Meine Predigt wird zwei Punkte versuchen zu vertiefen, nämlich erstens, möchte ich mit euch betrachten, was es heißt, sich öffentlich für Jesus hinzustellen, öffentlich zu bekennen und was die Kosten sind, die damit verbunden sind, oft auch in dieser Geschichte. Und zweitens möchte ich mit euch Jesus' Reaktion auf dieses Ereignis anschauen, Vers 5, nämlich seinen Zorn. Etwas, womit wir Jesus jetzt nicht sofort verbinden. Ich weiß nicht, wie viele Bibelgeschichten oder Bibelbücher ihr habt über den Zorn Jesu oder den zornigen Jesus. Wahrscheinlich nicht so viele. Es kommt auch nicht oft vor. Wir lesen oft vom liebenden Jesus, auch zu Recht. Aber hier kann Jesus zornig sein? Kann Gott zornig sein? Das wird mein zweiter Punkt sein. Lasst uns in den Text einsteigen. Verse 1 und 2. Er ging wiederum in die Synagoge und dort war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerte ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Jesus kommt gerade aus einem Streit um die Sabbatfrage. Und dieser Streit um die Sabbatfrage setzt sich in dieser Geschichte fort. Damals war das Thema, dass er mit seinen Jüngern durch die Felder ging und er raufte Ähren ab und aß sie. Und die Frage war, darf man das oder darf man das nicht am Sabbat? Jesus beendete die Diskussion in Vers 27 und 28 mit zwei Aussagen. Nämlich erstens sagte er, wisst ihr, Gottes Idee für den Sabbat war nicht, diesen Tag zu erschaffen als einen Sklaventreiber für die Menschen. Er schuf diesen Sabbat für Adam und für alle seine Nachkommen als einen Ruhetag, einen schönen Tag, als was Nettes für den Menschen. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht worden. Das war seine erste Aussage. Und die zweite Aussage war, meine Autorität, dass ich Herr bin, erstreckt sich nicht nur auf Dämonen und Sündenvergebung und Menschen. Nein, meine Autorität geht so weit, dass sie selbst den Sabbat einschließt. Ich bin Herr, auch über den Sabbat. Nicht nur Dämonen auszutreiben, nicht nur Sünden zu vergeben, sondern ich bin Herr über den Sabbat. Und an diesem Punkt können die Pharisäer nicht mehr mit und sie beschließen zu sehen, was heißt das denn? Du sagst, du bist Herr über den Sabbat und jetzt lauern sie drauf. Was heißt das genau? Das griechische Wort, was hier für lauern verwendet wird, heißt paratereo. Tereo, da haben wir unser Wort Theorie her, Betrachtung. Und para ist so eine Vorsilbe, die dieses Verb verstärkt. Die guckten ganz genau und lauerten ganz genau, was er tun würde. Denn heilen durfte man am Sabbat nicht. Es gab ja Ärzte und Ärzte durften am Sabbat nicht arbeiten. Ja, wer krank war, musste halt warten bis Montag, bis Sonntag sozusagen nach dem Sabbat. Er durfte nicht geheilt werden. Nun war dieser Mann mit der verdorrten Hand da. Wir wissen nicht, ob er einfach zufällig da war oder ob die Pharisäer ihn eingeschleust haben als Köder für die Falle, die sie stellen wollten. Jedenfalls war er dort und es war klar, irgendwas wird heute hier passieren. Das Gemisch ist angebraut. Ich weiß nicht, ob man das chemisch so sagt. Das Feuer ist da, die Ingredients sind da, es wird knallen. Und wisst ihr, Jesus, der nie die öffentliche Bühne gesucht hatte, der zog sich nicht irgendwie zurück oder umging die Falle, sondern er ging mitten rein und geht hin und gebietet dem Aussätzigen, steh auf. Der dem Aussätzigen sagt, habe Acht, sag niemandem etwas, dem man sonst so fast denken könnte, was ist denn das für ein Geheimniskrämer? Warum möchte der denn nicht, dass das verkündet wird und der sich zurückzieht, wenn die Menschenmassen zu ihm kommen? Zieht sich nicht zurück, sondern er weiß, hier ist der Moment. Die Pharisäer wollen ihn auf die öffentliche Bühne zerren und er nimmt die Herausforderung an. Und so ist es nicht nur in seinem Leben, so ist es auch vielleicht in deinem Leben. Nicht nur bei Christus war das so, sondern auch bei den Christus-Nachfolgern ist es nicht selten so, dass wir zwar beten, ach Herr, lass uns ein ruhiges und stilles Leben führen und wie er uns geboten ist, aber manchmal durchbricht es die Stille und sagt, nun bekenne. Auf der Arbeit oder bei euch in der Schule, irgendwo im Sportverein oder im Restaurant, bei einer Familienfeier. Die öffentliche Bühne kann viele Formen und Farben annehmen. Vielleicht gibt es jemanden zum Beispiel in deiner Klasse, der gemobbt wird, wo alle ihn schlecht behandeln und das weiß auch jeder. Gibt sicherlich auch seine Gründe, warum die Leute ihn nicht mögen. Und du weißt irgendwie in dir, Mensch, Jesus würde den nicht so behandeln. Jesus würde sich hinstellen für ihn, würde auftreten und sagen, nein, das macht ihr jetzt nicht. Der würde das riskieren, der würde sich hinstellen und für ihn eintreten. Aber du weißt, es kostet was. Das ist nicht einfach, sich hinzustellen. Auch auf der Arbeit kennen das die Erwachsenen. Vielleicht gibt es Dinge, die dein Chef oder deine Mitarbeiter mehr oder weniger von dir verlangen oder so halb verlangen. Kreative Bilanzen, halbwahre Memos, Zahlenakrobatik, Diebstahl von Geld und Zeit. Und du weißt, Jesus würde nicht mittricksen. Aber du weißt auch, das wird Konsequenzen haben. In solchen Situationen merken wir, es gibt Momente, wo die Scheinwerfer angehen, wo Leute genau hinschauen, genau lauern und gucken, wie äußert sich dieser Glaube, von dem dieser Mensch da spricht. Die Leute wollten wissen, was es heißt, wenn Jesus, ich bin Herr über den Sabbat. Und manchmal wollen sie wissen, was es heißt, wenn du sagst, mein Herr ist Herr über Himmel und Erde. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf einem Berg kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Korb, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus ist. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus, für Jesus kam der Moment des öffentlichen Bekenntnisses. Und das war ein anderer Moment als bei seiner Taufe. Bei seiner Taufe, da standen alle da und haben geguckt und waren interessiert und haben gejubelt. Hier ist es eine Schlangengrube voller Leute, die auf ihn lauern und gucken und kritisch sind. Und das, der hat eine Geschichte und es ist eine Kontroverse. Und manche sagen, er ist gut und manche sagen, er ist schlecht. Das ist was ganz anderes als bei der Taufe. Und auch Petrus kannte solche Momente. Am Feuer, als Jesus in die Verhandlung geführt wurde, Leute sagen, hey, du gehörst doch zu ihm, oder? Und er sagte, nein, 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 ich gehöre doch nicht zu ihm. Stephanus, Paulus, Johannes, die großen Männer der Kirchengeschichte, alle hatten diese Momente, wo die Scheinwerfer angingen und wo es hieß, nun zeig, was es heißt. Ich glaube. Wenn du ein Kind des Lichts bist, dann reihe dich nicht in die Finsternis ein und lass dich auch warnen, denn Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet, wer nicht sich hinstellt, wer kuscht und sich einreiht in die Reihen derer, die Finsternis sind, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Bekenne Jesus in Tat und Wort, auch wenn es schwierig ist, auch auf der öffentlichen Bühne, in der Schule, auf der Arbeit, im Verein oder im Klassenchat. Weißt du, ich glaube, diese Frage stellte sich auch für den Mann mit der kranken Hand. Jesus war bekannt und Gesprächsthema in dieser Synagoge. Er ging ja wiederum in sie, wahrscheinlich war es die Synagoge in Kapernaum, wo überhaupt das Zentrum war seines Wirkens. Und er wusste, dass dieser Lehrer, der da hinstellt und sagt, jetzt komm mal vor, dass das eine kontroverse Figur war. Die öffentlichen Fragen der Pharisäer waren inzwischen durchgedrungen. Es war klar, dass diesem Jesus Skepsis gegenüber von vielen gebracht wurde. Und für ihn kommt der Moment der Entscheidung, und das ist Vers 3. Jesus spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Könnt ihr euch vorstellen, was dieser Mann empfindet? Steh auf und tritt in die Mitte. Soll ich? Jesus sagt, ich soll aufstehen, mich hinstellen in die Mitte. Ihm gehorchen, aber was werden die anderen denken? Ich will eigentlich sitzen bleiben, schön, unsichtbar, aber er ruft und befiehlt. Auch für diesen Mann stand etwas auf dem Spiel. Er wäre nicht der Erste gewesen, der aufgrund einer Heilung durch Jesus aus der Synagoge ausgeschlossen wurde. Wir lesen eine ganz große Geschichte in Johannes Kapitel 9. Ein Blindgeborener wird geheilt und hat riesige Probleme. Riesige Probleme. Die Pharisäer zitieren ran und sagen, der hat dich geheilt? Das ist doch eine Lüge. Bist du wirklich blind geboren? Wo sind deine Eltern? Wir wollen es von deinen Eltern hören. Dann kommen die Eltern und die sagen, war er wirklich blind geboren? Das kann doch nicht sein. Wir wissen, dass dieser Jesus nicht von Gott ist. Und die Eltern sagen, oh nein, ich will nichts sagen, frag ihn selbst. Ja, das war nicht einfach. Das war ein Glaubensschritt, was dieser Mann tat. Ein Gehorsamsschritt und kein leichter. Und nachdem Jesus dann diese provozierenden Fragen in Vers 4 stellt und rundherum blickt voller Zorn, sagt er noch zu ihm, strecke deine Hand aus. Und spätestens an diesem Punkt muss sich dieser Mann entscheiden. Das, was Jesus da gesagt hat, es gibt vollkommen klar, es gibt keinen neutralen Boden mehr. Wer jetzt hingeht und die Hand ausstreckt, der macht ein Statement und der sagt, ich glaube, dass dieser Jesus heilen kann. Und ich glaube, dass dieser Jesus Herr über den Sabbat ist. Und dieses Bekenntnis kostet, hier ins Licht zu treten und öffentlich sich zu Jesus zu bekennen. Aber er tut es und ich weiß nicht, was er in diesem Moment alles verloren hat. Vielleicht Geschäftspartner, vielleicht Ansehen, Ehre, vielleicht Freunde. Wer hat da Freunde verloren? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was du vielleicht verlieren wirst, wenn der Moment kommt, wo du dich hinstellen musst. Aber ich sage dir, du wirst nicht ohne Segen bleiben, so wie dieser Mann. In Vers 4, der Mann steht in der Mitte und Jesus spricht zu allen und sagt, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Jesus weicht nicht aus. Wie in Johannes Kapitel 1 steht, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er bringt alles ans Licht. Die Falle der Pharisäer, er bringt sie ans Licht. Diesen Mann in der anonymen Masse, er bringt ihn ans Licht. Selbst die geheimen Mordpläne, von denen noch nicht mal einer richtig beschlossen wurde, selbst diese bringt er ans Licht mit seiner zweiten Frage. Er bringt ans Licht. Sich selbst und alles andere auch. Und von allen Leuten bringt er die Frage ans Licht, um die es wirklich geht. Und er formuliert sie in einer Art und Weise, die die Pharisäer verstehen. Er sagt, darf man, das war eine typische Formel damals, sagt das Gesetz, dass man es darf, erlaubt es das Gesetz, aber die Pharisäer schweigen. Und seht ihr den Unterschied zwischen Kindern des Lichts und Kindern der Finsternis, zwischen öffentlich hinstellen, bekennen, Kritik aushalten und kuschen, im Geheimen bleiben, bloß nichts sagen, in der Masse bleiben, dort geschützt sein. Natürlich hatte weder das Gesetz des Mose noch die Tradition der Pharisäer etwas dagegen, dass am Sabbat Gutes getan wird. Jesus zeigt den Knackpunkt auf, nämlich dass die Pharisäer eigentlich eine Religion der Lasten geschaffen hatten für den Menschen, obwohl Gott das niemals vorgesehen hatte. Jesus' zweite Frage, nämlich darf man am Sabbat Leben retten oder töten, geht über die Situation des kranken Mannes hinaus. Der kranke Mann war ja nicht sterbenskrank. Aber Jesus, der die Gedanken der Menschen kennt, spricht direkt zu den Pharisäern und spricht ihre geheimen Pläne an, die in ihrem Herzen reifen, nämlich Jesus umzubringen. Und es ist schon ironisch, dass die Pharisäer ihm das Recht absprechen wollen, am Sabbat Gutes zu tun, aber sich selbst das Recht zusprechen, am Sabbat Böses zu tun. Wenn eine Heilung eines kranken Mannes Arbeit ist, wie viel mehr geheime Pakte mit Herodianern, um einen Menschen aus dem Weg zu räumen. Ich möchte hier kurz innehalten und meinen ersten Punkt zusammenfassen. Ist ein Thema dieser Geschichte ist, dass Jesus ans Licht kommt. Das Licht scheint in der Finsternis und verlangt von denen, die für das Licht eintreten, auch Licht zu werden. Obwohl Jesus die große Bühne nicht sucht, nie sucht, kuscht er nicht zurück, wenn der Konflikt ihn findet. Und denselben Konflikt, den dieser kranke Mann erleidet, ist derselbe Konflikt, den du und ich auch oft haben. Die Schrift sagt dir, sei ein mutiges Kind des Lichtes. Stell dich hin und handle, wie Jesus handeln würde und sag, was Jesus sagen würde, in Tat und Wort. Mein zweiter Punkt betrifft die Reaktion Jesu auf diese Situation. Wir lesen sie in Vers 5. Und indem er sie ringsherum mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Markus greift hier zu Pinseln mit ganz dicker, greller Farbe. Diese Worte, die er hier verwendet, dass Jesus zornig war und betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, gibt es nirgendwo sonst im ganzen Markus-Evangelium. Nur hier tauchen sie auf. Und sie geben uns einen Einblick in das Gefühlsleben Gottes. Ja? Wir hatten das ja schon am Ende des Buches Jona gesehen, dass Gott Gefühle hat. Ja? Gott ist betrübt und sagt, guck mal, wie es mir geht, Jona. Ich will diese Stadt nicht umbringen. Ja, ich habe Barmherzigkeit mit dieser Stadt. Gott hat auch Gefühle und hier sehen wir sie in Jesus. Wir sehen ein Gefühl, das wir nicht oft mit Jesus verbinden, nämlich Zorn. Und vielleicht sagst du, Gott kann zornig sein? Das verstehe ich nicht. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Wie kann das zusammenpassen? Ich sage dir, lieber Freund, Gott ist ein Gott der Liebe und deswegen ist ihm Zorn nicht fremd. Wie kann er nicht zornig sein über diese hartherzigen Pharisäer, die einen behinderten Mann instrumentalisieren wollen für ihre Pläne? Wie kann er nicht zornig sein über all die Lasten, die sie armen Witwen, armen Waisen, den Mühseligen und Beladenen auferlegen, selbst aber keinen Finger krumm machen? Wie kann er darüber nicht zornig sein? Wie kann er nicht zornig sein, dass sie die Sabbatruhe Gottes, eine gute Idee Gottes, so pervertiert haben und zu einem Sklaventreiber ihrer formalistischen Religion gemacht haben? Liebe Freund, wer liebt, muss zornig sein. Was würdest du empfinden, wenn jemand das antastet, was du liebst? Wenn jemand deine Eltern, die du liebst, bedrohen würde oder ihnen schaden würde, was würdest du empfinden? Zorn, was würdest du empfinden, wenn jemand dein Haustier, das du liebst, einfach nimmt und auf die Straße schmeißt? Was würdest du empfinden? Was würdest du empfinden, wenn jemand deinen Freund beleidigt und ihm übel mitspielt? Zorn ist das, was Liebe empfindet, wenn das Geliebte angetastet wird. Es ist die natürliche Reaktion von Liebe, wenn das, was man liebt, mit Füßen getreten wird. Und ich sage dir, je größer die Liebe, desto größer der Zorn. Und wehe dem, der in die Hände Gottes fällt, der die Liebe ist. Heute gibt es viele Menschen, die sich ein Bild gemacht haben von Gott, ein Bildnis, nicht aus Steinen und nicht aus Gold, aber aus Gedanken. Und dieses Bildnis heißt der liebe Gott im Himmel oder das Herzliebe Jesulein. Und dieses Bildnis sagt, Gott ist Liebe und kann nicht zornig sein. Aber nichts ist unwahrer. Die Schrift zeigt uns deutlich, Gott ist zornig, weil Gott liebt. Gott ist ein Gott, der nicht unbeteiligt irgendwo in den Wolken ist und sagt, oh ja, die Menschen sündigen halt und morden und stehlen und tun anderen übel. Das ist mir doch ganz gleich. Kommt all in meine Arme. Die Menschen ignorieren mich und meinen geliebten Sohn, verspotten sie und nageln ihn ans Kreuz. Naja, so ist das eben. Ihm ist das nicht egal. Er ist nicht ein Gott, dem solche Sachen egal sind. Deswegen ist die Botschaft der Bibel, es wird eine Zeit kommen, wo dieser Zorn, der ganz langsam sich aufbaut, den Gott aufspart, an vielen Stellen wird davon von Aufsparen gesprochen, wo dieser Zorn offenbar werden wird. Hört mal, was die Offenbarung 6 sagt über diesen Tag, an dem der Zorn Gottes offenbar werden wird. Die Könige der Erde, Frau Merkel und Herr Trump und wie sie alle heißen, die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien, sie werden sich verbergen in den Klüften und in den Felsen der Berge und zu den Bergen sprechen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Das Zorn des Lammes ist, spürt ihr, wie das ein Widerspruch ist? Wie kann ein Lamm zornig sein? Das denkt man nicht von einem Lamm, vom Lamm Gottes. Wie kann dieses Lamm zornig sein? Aber es wird. Eines Tages wird es kommen. Als Jesus zum ersten Mal auf diese Welt kam, sagte er, ich bin nicht zum Gericht gekommen. Als Jesus zum zweiten Mal auf diese Welt kommt, wird er zum Gericht kommen und dann wird sein Zorn hereinbrechen, wie es im 2. Thessalonicher Brief heißt, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen. Wenn du wissen willst, wie ernst Gottes Zorn ist, dann schau ins Kreuz. Wie Gott seinen Sohn zugerichtet hat, den er über alles liebt. Als er die Sünde der Welt ihm anrechnete und so tat, als hätte er diese ganze Sünde begangen. Siehst du, welcher Zorn dort losbricht? In Geißelschlägen, in Nägeln, in Spucke und Geifer. Und darin, dass der Vater seinen geliebten Sohn zum ersten Mal seit die Ewigkeit besteht, verlässt. Und der Sohn ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was bringt diesen Zorn Gottes hervor? Was ist es, was Jesus so zornig macht, was Gott so zornig macht? Schaut in Vers 5. Ist es, dass die Leute ihn umbringen wollen? Ist es, dass die Leute ihm nicht glauben? Ist es, dass die Leute ihn nicht annehmen? Nein, es ist es nicht. Er war betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Nicht ihr Auflauern, sondern ihr hartes Herz aus Stein. Das ist das, was Gottes Zorn provoziert. Ihr in Stein gemeißeltes Denken und Fühlen, das sich nicht mehr selbst hinterfragt, das sich nicht mehr bewegen lässt, denen es vollkommen egal ist, dass dieser Mann mit seiner Behinderung da vor sich hinlebt und dass er geheilt wird an diesem Tag, denen das vollkommen egal ist. Denen es vollkommen egal ist, dass der Herr der Herren vor ihnen steht, der Messias sie beruft. Das lässt sie einfach kalt. Kalt und tot. Dass sie mit ihren Ohren hören und nichts verstehen, mit Augen sehen und einfach nicht wahrhaben wollen. Und so ist es auch bei uns. Das, was Gott zornig macht, ist vor allem unser hartes Herz, ihm gegenüber und anderen Menschen gegenüber. Dass wir am Leid keinen Anteil nehmen und an seiner Herrlichkeit uns nicht freuen. Dass Gott zu uns in unserem Gewissen spricht und wir nicht zuhören. Das Gewissen sagt, tu das nicht und wir tun es trotzdem. Unser Gewissen sagt, tu das und wir tun es nicht. Wir ignorieren es. Und Gott sagt zu uns, dass du Ohren habest zu hören und Augen zu sehen, ein Herz zu fühlen, einen Verstand zu verstehen, was der Geist der Gemeinde sagt, dir in der Predigt, im Bibellesen und in deinem Gewissen. Deswegen, mache dich auf, solange es heute heißt, und entfliehe dem kommenden Zorn. So beginnt eine der großen Geschichten der Christenheit. John Bunyans Pilgerreise, The Pilgrim's Progress, beginnt mit einem Evangelisten, der Christian sagt, entfliehe dem kommenden Zorn. Und Christian macht sich auf aus der Stadt des Verderbens und rennt los. Denn es gibt Hoffnung für uns alle. In Johannes Kapitel 3 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. So ernst ist es. Uns an Gott zu wenden, unsere Sünden zu bekennen, sind die wichtigsten Worte unseres Lebens. Dem Zorn des Lammes zu entfliehen, den wichtigsten Weg, den wir gehen können. Und wenn du weißt, dass Jesus zorniger Blick auf dir ruht, dann geh nicht von hier weg, wie es die Pharisäer taten. Denn in Vers 6 gingen die Pharisäer hinaus. Und sie hielten Rat mit den Herodianern gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Sie gingen hinaus, nicht zu ihm, sondern von ihm weg. Und wisst ihr, wer diese Herodianer waren? Das waren Anhänger von Herodes dem Großen, der war schon tot zu dieser Zeit. Das war der König, der die Säuglinge in Bethlehem hatte töten lassen. Herodes der Große hatte eine Gruppe von Leuten, die sich um ihn geschart haben, denn Herodes hatte ein politisches Programm und das hieß Gräkisierung. Er wollte, dass das Judentum griechischer wird, philosophischer, aufgeklärter. Diese ganzen alten Mythen mit Gott und so sollte man zurücklassen. Sollte griechischer werden. Gegen nichts hatten sich die Pharisäer mehr aufgelehnt als gegen diesen Gedanken der Gräkisierung. Und sie gehen und mit eben jenen Leuten, die ihre schlimmsten Feinde sind, den Anhängern des Herodes, mit politischen Machtmenschen, Machteliten, die ein ganz anderes Programm verfolgten, mit diesen setzen sie sich zusammen. Es ist typisch für Markus, dass er solche Bemerkungen einfach so zwischendrin reinbringt. Markus ist ein unglaublich ironischer Evangelist. Die ganze Ironie ihres Handelns, am Sabbat wohlgemerkt, kann man mit Händen greifen. Eigentlich hassten die Pharisäer die Herodianer, aber sie paktieren mit ihnen. Ihre ganze hartherzige Heuchelei, ihre Doppelmoral, was die Arbeit am Sabbat und das gute Tun angeht, zeigt Markus hier auf. Und ich möchte dich bitten, lieber Freund, ahme sie nicht nach. Geh nicht von hier weg und geh zurück in die Welt und sag, das ist mir eigentlich egal, ob Jesus auf mich zornig ist oder ob er nicht, das ist mir eigentlich egal. Mein Herz ist hart, das prallt an mir ab. Ich gehe wieder meines Weges und geh zurück in die Welt und tu, was Jesus nicht gefällt. Kehre um und bring dein zerbrochenes Herz zu dem, der Mühselige und Beladene zu sich ruft, zum Freund der Sünder und zum Lamm Gottes, das ein sanftes Lamm ist, ein sanftmütiges Lamm, und das gegeben wurde für dich. Amen. Lass uns jetzt das, was Gott zu uns gesprochen hat, im Herzen bewegen. Danach werde ich noch beten.